Ja, wir haben ja einen alttestamentlichen Text verglichen mit dem ersten Johannesbrief. Eine ganz andere Zeit, aber wir merken auch da ist so viel geistliche und geistige Tiefe in einem Bibeltext, der vor Tausenden von Jahren verfasst wurde. Deswegen, wenn uns mal jemand sagt, die Menschen waren früher nicht so intelligent wie heute, dann sollen wir dem entschieden widerstreben. Das stimmt nicht, das merkt man. Da ist so viel auch geistige und geistliche Tiefe in den Worten der Heiligen Schrift. Und das ist ja Geschichte Gottes mit uns Menschen. Wir haben in dem 41. Kapitel unseren Abschnitt gelesen oder den soweit abgeschlossen. Und der abschließende Gedanke, oder es ging ja in dem Kapitel um die Gottesbeweise. Wir haben gesagt, die helfen wirklich, aber doch immer gläubigen Menschen. Ein Gottesbeweis der Vorherverkündigung, also das erwähnt Gott hier, dass er sagt, ich habe das an dem Beispiel von dem persischen König, den Kyros, das vorhergesagt und sowas kann kein Götze tun. Das kann nur Gott tun, er kann solche Dinge vorankündigen. Und das lesen wir, das war so der Abschnitt von dem Kapitel 41. Ich habe einen vom Norden her erweckt und er ist vom Sonnenaufgang hergekommen. Einer, der meinen Namen anruft. Er wird über die Fürsten. Ja, jetzt brauche ich den Text. Er wird über Fürsten kommen wie über Lehm und wird sie zertreten wie ein Töpfer den Ton. Wer hat das von Anbeginn verkündet, dass wir es wüssten? Und wer im Voraus, dass wir sagen könnten, er hat recht? Aber das ist ja, da ist ja keiner, der es verkündete. Ja, keiner, der es hören ließe. Ja, niemand, der Worte von euch vernehme. Das war das gerichtet an die Götzen. Von den Götzen vernimmt man keine Worte. Und das, diese Vorhersage war allein Gottes Zeichen, Gottes Beweis sozusagen. Den haben wir hier gelesen. Und wenn wir uns hier noch fragen, einer, der meinen Namen anruft, eine Stelle haben wir in der Bibel, dass der Kyros das wirklich getan hat. Und das ist 2. Chroniker, Kapitel 36, Vers 22. Und im ersten Jahr des Kores, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt wurde, erweckte der Herr den Geist Kores, des Königs von Persien, und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, und er ziehe hinauf. Das war die Botschaft. Und das, sagt Gott, ist ein Gottesbeweis, aber wir haben gesagt, dass irgendwie wirkt das immer nur im Zusammenhang mit Glauben, Glaube als die Gabe Gottes. Es gibt, und das ist jetzt die Anwendung darauf, genug Offenbarung von Gottes Treue, von Gottes Wirken, von Gottes Zeugnis. Und immer wieder merken wir, wenn Gott sich so offenbart, so wie bei dem Thomas, der ja sagte zu den Aposteln, zu den Jüngern Jesu, ich kann es nicht glauben. Ihr habt es gut, ihr habt es gesehen, aber ich kann nicht glauben. Dann gibt Jesus ihm diese Möglichkeit und sagt, komm, als sie sich treffen, leg deine Hände in meine Hände, fühle die Wunden und was? Wisse? Nein, glaube. Es wird immer wieder mit dem Glauben verbunden. Und deswegen hat ja Jesus auch im Johannes Kapitel 13 auch wieder diese Worte gesagt zu seinen Jüngern, fast so wie hier, gesagt, ich sage euch das jetzt, damit, wenn es geschieht, ihr wisst, dass ich es bin. Deswegen, ohne Glaube geht es nicht, aber Gott offenbart sich auch so in dem, dass Menschen das merken, nachvollziehen können und sich auch dann diese Verantwortung stellen, zu glauben. Und so werden wir durch Gottes Zeugnisse im Glauben gestärkt. Aber Kapitel 41 hat noch einen Begriff geprägt. Und das ist jetzt das Thema in Kapitel 42. Und es geht hier um den Knecht des Herrn. Das war Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommenschaft Abrahams, meines Freundes. Und in diesem Sinne wird jetzt Kapitel 42 uns es offenbaren, was es mit dem Knecht des Herrn, mit Israel auf sich hat und wie können sie eigentlich Knecht des Herrn sein. So wie wir das in der Einleitung hörten, wie kann ein Mensch mit Freimut vor Gott kommen? Wodurch? Und so werden wir jetzt uns dem Kapitel 42 auch zuwenden. Also es war im Alten Testament der höchste Ehrenname, wenn Gott zu jemandem sagte, du bist mein Knecht. Als Titel, als Zeichen, als Ehrenname. Und so wurde dann auch das zu einigen alttestamentlichen Glaubensmenschen gesagt, so wie Abraham, Mose. Und Knecht Jahwes zu sein, das bedeutete, er ist Erbe. Das, was dem Jahwe gehört, gehört auch ihm. Das ist Knecht. Dann ist bei Knecht absoluter Gehorsam. Die tun das. Die sind gehorsam oder der Knecht ist gehorsam und er kann stellvertretend für den Herrn Verträge abschließen, für ihn sprechen. Er kann ihn vertreten. Das war ein Knecht Jahwes. So viel Zuspruch auf Autorität, aber auch Gehorsam war dann die Voraussetzung. Das bekommt Abraham zu hören. Und der Herr erschien ihm in der Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes, willen. Hier hat Gott Abraham als Knecht, sein Knecht, bezeichnet an Isaak diese Bestätigung gegeben. Und er nennt auch Mose so, aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Das Volk Israel wird achtmal in diesem zweiten Abschnitt, wir haben ja gesagt, Jesaja Buch teilt sich in 1 bis 39, 40 bis 66 in diese Bücher. Und im zweiten Teil wird das Volk selber, als ganzes Israel, auch achtmal als Knecht des Herrn genannt. Und so wird dem ganzen Volk dieser Ehrentitel, diesen Ehrenzuspruch gegeben. Und das ist jetzt gerade das Thema in diesem Kapitel. Der Übergang von dem ideellen Volk oder Knecht des Herrn, des Volkes Gottes, das werden wir sehen, so wie wir das jetzt auch im ersten Johannesbrief gehört haben. Das ist nicht geschehen. Das Volk ist das nicht geworden, hat das nicht gehalten, hatte den Gehorsam nicht geleistet, blieb auch nicht in der Stellung. Aber es geht so langsam auf den Messias über. Und er, stellvertretend, stellt er das Volk wieder her. Und so kann das Volk Israel wieder Knecht des Herrn sein. Aber es ist immer noch nicht so. Das ist noch eine lange Geschichte, die endet erstmal in der Endzeit. Aber so wie der Messias diese Rolle übernimmt und sie so auch stellvertretend wieder aufrecht erhält, diesen großen Ehrennamen Knecht des Herrn zu sein, das ist so das Anliegen Jesajas in diesem Abschnitt. Und ich glaube, wir finden ja selber in eine große Freude. Die Jugend hat jetzt so ein Motto für sich, die Freude am Herrn. Und ich glaube, das ist so etwas, was wir kennen, was ein gläubiges Herz so anders schlagen lässt, wenn wir solche Worte hören über Jesus. Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Dann erhebt sich unsere Freude, dann merken wir, wie gut das ist, dass wir diesen Knecht Jahwes haben, den Knecht des Herrn, der das Ganze verkörpert, der das Ganze ist. Und so lesen wir jetzt Vers 1 bis 4 in diesem Abschnitt. Siehe, mein Knecht, den ich stürze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird die Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht streiten und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre harren. Also, die werden darauf warten. Und diese Worte, die wir hier bei Jesaja so ausgesprochen hören, die wendet Jesus in Matthäus 12 auf sich und bekommt dafür schon, die verstehen ihn tiefer, als wir das vielleicht ahnen können. Und wollen Jesus steinigen dafür, dass er diese Worte auf sich lenkt. Weil sie verstehen das. Knecht des Herrn ist Gott. Das ist das für sie Geheimnisvolle, was sie auch nicht verstehen können, weil wir das auch wissen. Auch die Propheten, auch Jesaja selbst, so sagt uns das Neue Testament, sie wollten schauen, was das ist. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten das nicht ganz durchschauen, dieses Geheimnis Gottes, was sich da öffnet, gerade das, Christus gleichzeitig der leidende Knecht ist, aber auch der herrliche Knecht ist, der mit Macht kommt, mit Herrlichkeit kommt. Matthäus 12, 15, 21, da wendet Jesus das auf sich an. Als aber Jesus es erkannte, zog er sich von dort zurück und große Volksmengen folgten ihm. Und er heilte sie alle. Und er gebot ihnen ernstlich, ihn nicht offenbar zu machen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht zum Sieg führt und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Das verstehen die Aposteln. Das ist der Knecht des Herrn. Und Jesus, sein Dienst ist ja in einige Abschnitte geteilt. Der Dienst, als er heilte, als er anerkannt wurde, als die Menschen ihm nachliefen und dann der Dienst des Widerstandes bis hin zur Ablehnung, Verstockung der Herzen und Kreuzigung. Eigentlich war diese Aufgabe, und wir tun richtig, wenn wir diese Fragen stellen, so wie der Kämmerer, der den Philippus mal fragte, von wem spricht der Prophet hier? Von sich oder von jemandem anderen? So dass wir das so selbstverständlich schon alles deuten können, es ist so nicht. Weil diese Aufgabe, die hier nur allein der Messias dann ja auch richtig vollbringt, das war die Aufgabe vom Volk Israel. Sie sollten das sein. Aber in Wahrheit hat nur Christus das erfüllt. Und wie groß diese Aufgabe ist und dass sie auch nicht mit oder nur eine Aufgabe Gottes sein kann, das zeigt uns der folgende Abschnitt. Was das mit sich hat, dieses Licht zu sein für die Nationen und ihnen Recht zu lehren. Vers 5, so spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, der dem Volk auf ihr dem Odem gab und den Hauch des Lebens denen, die darauf wandern. Ich, der Herr, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand und ich werde dich behüten. Und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. So, und hier merken wir, das war die Aufgabe von Israel. Das sollten sie sein. Das war ihre Berufung. Aber die Aufgabe ist wirklich so groß, Gott selber vergleicht die mit der Schöpfung, wie er Himmel gemacht hat, die Menschen gemacht hat, die Erde gemacht hat und auch den Lebensodem der Menschen erhält. Die Berufung, Licht der Nationen zu sein, Blindheit zu entfernen, Gefangene frei zu machen, die Ausrüstung für diese Berufung, er hat gesagt, ich werde dich an die Hand nehmen. Ich halte dich an meine Hand. Das ist die Ausrüstung dafür. Ich werde dich bewahren. Und du wirst mein Bundespartner sein. Das hat Gott versprochen. Diese Aufgabe würde durch Christus erfüllt. Hätte Jesus sie nicht erfüllt, würde diese Aufgabe unerfüllt geblieben sein, denn ihre Anforderung war schon groß. Und dann sagt er in Vers 8, dass er einen zukünftigen Gottesbeweis wieder in die Welt bringt. Ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Dieser neue Gottesbeweis, das ist alles noch wieder, geht über Kyros hinaus. Das ist die Ankündigung an den Messias. Und wenn wir dann Kapitel 53 lesen werden, was da über Jesus gesagt ist, an Details, an sein Grab, dass da noch keiner gelegen hat, wie er stirbt am Kreuz, wie er leidet am Kreuz, das ist, als ob Jesaja daneben steht und das alles so auffasst. Und dieses Neue ist wieder eine Ankündigung, eine Vorhersage, die ja noch die des Kyros übertrifft. Nach dieser eingetroffenen ersten Geschichte, die aus Jesaja sie spricht, ja noch nicht da ist, aber die sich in Kyros erfüllen wird, und dann kommt ein neues, und das ist das, was von Jesus gesagt wurde. Und wir hatten ja hier mal die Rechnung von Werner Giet, wie er sagt, die über 3000 erfüllte Prophezeiungen der Bibel, wenn man die hochrechnet, dann ist das kein Lotterspiel, hat so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass sowas Zufälle sind. Und deswegen werden wahrscheinlich diese Texte auch irgendwann, glaube ich, im Gericht Gottes eine Bedeutung haben. Als mal ein führender Atheist gefragt wurde, wenn es dann auf einmal doch Gott geben wird und du vor ihm stehen wirst, was wirst du ihm sagen? Dann hat er gesagt, ich werde ihm sagen, er hat sich zu wenig offenbart. Aber das wird nicht gelten. Das ist ja das gerade, dass die Offenbarungen da sind. Aber nehmen wir sie zu Herzen? Glauben wir? Sind wir dann Glaubende, wenn wir Offenbarungen sehen? Wenn die sich erfüllen, wenn die da sind? Ein weiteres Ziel, außer den Nationen das Licht zu bringen, in diesem Auftrag Knecht des Herrn zu sein, ist die Aufgabe, Jahwe, den Gott des Himmels, zu verherrlichen. Und das ist, um was es geht. Und deswegen, heute telefonierte ich noch mit einer Frau und dann sagt sie, ja, wenn meine Mutter das so weitermacht, oder dann zweifle ich, dass sie gerettet wird, dass sie in den Himmel kommen kann. Es ist jetzt sehr aus dem Zusammenhang gerissen, aber einfach gesagt ist dieses Verständnis, wenn wir das so erklären, dann könnten wir sagen, der Mensch verdient sich den Himmel oder verwirkt den Himmel. Und das ist nicht Evangelium. Darum geht das nicht. Deswegen ist das sehr wichtig, ein frommes Leben zu führen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber das hat die Aufgabe, dass alle Menschen Gott verherrlichen sollen. Das ist die große Aufgabe. Darum geht es eigentlich. Die Rettung der Menschen ist eigentlich zweitrangig. Das ist eine Folge davon. Aber wir müssen die nicht so im Vordergrund stellen. weil diese Aufgabe, Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen, und die wird ja dadurch sichtbar, dass ein sündiger Mensch wie ich gerettet wird, das kann doch nur Gott ehren, dass er das tut, dass er das in seinem Knecht Gottes sein, sowas Großes schafft. Vers 10. Singet dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm vom Ende der Erde, ihr, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und ihre Bewohner. Es mögen ihre Stimme erheben, die Wüste und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar bewohnt, jubeln mögen die Bewohner von Sela, jauchzen vom Gipfeln der Berge her, man möge den Herrn Ehre geben und seinem Ruhm verkündigen auf den Inseln. Das neue Lied soll eigentlich das Ergebnis sein von diesem Dienst, in dem Israel versagt hatte. Das Volk war nicht Knecht des Herrn, das wirklich das Licht brachte. Das hatte der Messias auf sich genommen. Wir haben damit eine große Aufgabe, dass überall auf dieser Welt Jesus, der Vater im Himmel, geehrt wird, dass sein Name angebetet wird. Und das Neue hier ist in dem wahrscheinlich, dass es jetzt die ganze Welt betrifft, dass es nicht nur Israel ist, sondern hier werden wieder die Inseln angesprochen, die ferne Völker angesprochen, das, was für Israel auch immer noch schwer war, zu verstehen und zu verwirklichen. Auch in der Zeit der Gemeinde war das ein langer Prozess, das, wie Paulus das genannt hat, das Geheimnis des Christus ist, dass Heiden und Juden zusammen, der Zaun ist abgebrochen, ein Volk bilden. Undenkbar für ein menschliches Verständnis, sowas zu denken überhaupt, aber gerade das neue Lied verbreitet der Knecht des Herrn jetzt auf der ganzen Welt, will er das sehnsüchtig erreichen, dass Jehova geehrt wird, dass er angebetet wird. Die Verse 13 bis 16 können weitermachen. Hier geht es um die Offenbarung der Herrlichkeit Jehovas bei seiner Rückkehr. Der Herr wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann, den Eifer anfachen. Er wird einen Schlachtruf an. Ja, einen geltenden Kriegsgeschrei erheben, sich als Held erweisen gegen seine Feinde. Und sicher war das verwirrend. Einmal ist der Knecht des Herrn der Stille, den man nicht hört, der nicht seine Stimme erhebt. Und auf einmal ist er hier, der ein Kriegsgeschrei von sich lässt. Und das zusammenzubringen war schwer. Aber dass zwischen diesen Ereignissen, so wie jetzt schon 2000 Jahre liegen, daran hat man einfach nicht gedacht, dass das immer noch der gleiche Knecht des Herrn ist, in der unterschiedlichen Aufgabe, in der unterschiedlichen Zeit. Aber bei seiner persönlichen Rückkehr findet diese Offenbarung statt, dass verherrlicht wird der Gott des Himmels und der Erde. Sie haben diese doppelte Berufung damals einfach nicht verstehen können. Und Vers 17 erinnert uns noch einmal daran, dass alle Götzen, ja, die werden beschämt. Es werden zurückweichen, es werden tief beschämt werden, die auf das geschnitzte Bild vertrauen, die zu dem gegossenen Bild sagen, du bist unser Gott. Und nach diesem nochmal Erinnern an die Nichtigkeit des Götzendienstes und die Ablenkung von dem lebendigen Gott. Und ich glaube, gerade das Evangelium ist so ein, für mich ein, so ein wichtiger Gottesbeweis. Wenn wir jetzt eine Religion hätten, Geschwister, in der Verkündigung von Jesu und von den Aposteln, dann wäre das ja sehr angelehnt an alle menschlichen Religionen. Aber wie anders ist das Evangelium? Zu wagen, einfach zu verkündigen, dass ich nehme alles auf mich und du kannst in meinem Namen in Freimut vor Gott haben und nicht in deiner eigenen Frömmigkeit. Sowas gibt es nirgendwo. Das ist Evangelium. Das ist göttlich. Das ist nicht Menschengedankengut. Und hier in den Versen 18 bis 21 wird das noch einmal sehr deutlich, dass Israel als Volk ja dieser Aufgabe, Knecht des Herrn zu sein, versagt hat. Und das ist hier mit folgenden Worten ausgedrückt. Und so haben wir hier ein stilles Bild vom Knecht und dann haben wir ein heldenhaftes Bild vom Knecht als Kriegsmann. Und hier ist auf einmal ein verwerfendes oder verachtendes Bild. Hört ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Wer ist blind als nur mein Knecht und taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie der Vertraute und blind wie der Knecht des Herrn? Du hast vieles gesehen, aber du beachtetest es nicht. Bei offenen Ohren hört er nicht. Dem Herrn gefiel es, um seiner Gerechtigkeit willen das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind in Löchern gefesselt und allesamt in Kerkern versteckt. Sie sind zu Beute geworden und kein Erretter ist da zur Plünderung und niemand spricht, gib wieder heraus. Also hier ist das Bild vom Knecht des Herrn, vom Volk Israel. Sie sollten es sein, aber er sagt, du bist taub geworden, mein Knecht, und du bist blind geworden. Du hast das nicht erfüllt, du hast das nicht geschafft. Israel hatte den Beruf oder die Berufung, Tauben hören zu machen, Blinde sehen zu machen. Aber sie waren selber taub und stumm geworden. Das Wohlgefallen Jehovas bleibt auf seinem Volk um seine Gerechtigkeit willen. Und das ist ja ein sehr verbreiteter Gedankengang. Wie oft beten die Beter des Alten Testaments, Herr, um deines Namens willen, tu das bitte. Damit sagt ein Mensch doch, ich komme gar nicht mit meinen Verdiensten vor dir. Ich komme nicht und weise das auf und fordere irgendwas an. Ich weiß, du bist allein der Heilige, der Ewige, der Gütige und Barmherzige. Und um deines Namens willen kommen wir jetzt auch vor dir. Israel, der taube Knecht des Herrn. Er wird es noch lange sein, Auch das Neue Testament offenbart uns ja die endzeitliche Rückkehr von dem kleinen Überrest, den wir ja auch immer wieder schon bei Jesaja lesen, dass es nur ein Überrest ist. Und so erklärt uns das auch der Römerbrief. Es wird eine Wiederherstellung geben, aber es ist noch eine Zeit der Verstockung da. Und deswegen, als ich diese Worte hier so gelesen habe und das, den ganzen Zusammenhang, dann kann ich den Paulus auch besser verstehen, den Theologen, von dem Petrus sagt, etliche Mal bringt er doch komplizierte Sachen zusammen. Und ich glaube, dass er an diese Worte denkt, wenn er auch zu der Gemeinde Jesu sagt, liebe Gemeinde, und wenn wir auch untreu werden, dann bleibt er treu. Das kannte er von Israel. Sie waren untreu geworden, aber er blieb treu. Er bleibt treu. Das ist das andere. Das ist so, darin ist er so anders, der Knecht des Herrn, der das dann auf sich nimmt und nicht so schwach, wetterwendig und unbeständig, wie wir Menschen es sind. Und so kommt hier noch einmal der Weckruf an das verstockte Volk, wie wir das gelesen haben. Da hat er die Glut seines Zorns und die Gewalt seines Krieges über ihn ausgegossen, das heißt über Israel. Und dieser hat ihn ringsum angezündet, aber er ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nahm es nicht zu Herzen. Dieser untreue Knecht des Herrn, das Volk, das hat es nicht zu Herzen genommen. So geht das weiter. So war es immer noch zu der Zeit Jesu. Und wahrscheinlich hat er auch an diese Worte gedacht, als er über Jerusalem weint und betet und sagt, wie oft wollte ich dich sammeln, aber du wolltest das nicht. Du hast es nicht gewollt. Es ist noch nicht Zeit, aber es wird nochmal wieder hergestellt. Und da wird das Volk wieder diese Aufgabe übernehmen, Licht zu sein und den wichtigsten Dienst im Universum zu tun, alle Völker dahin zu bewegen, dass sie Gott die Ehre geben. So verkündet das auch später das ewige Evangelium der Engel. Der sagt diese einfache Worte, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Israel sollte es sein, so haben wir begonnen mit dem Vers 1. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht verkünden. Das ist Verheißung, Geschwister. Und dann kommt das, dass der andere Knecht, das Volk, untreu ist. Und ich will das jetzt auch auf uns anwenden. Wir sollen es auch sein. Wir sollen dieses sein. Das hat Petrus gesagt. Er hat gesagt, wir sollen diese Tugenden verkündigen. Wir sollen den Menschen das Licht bringen. Das hat Jesus gesagt. Aber auch die Gemeinde muss hier bekennen, der treue Knecht ist nur Jesus. Auch in unserem Leben, auch in unserem Zeugnis, in unserem Dasein wollen wir nicht nur auf das Volk Israel zeigen. Wir wollen auch hier in unserer Zeit bekennen und sagen, der Knecht des Herrn, auf den das ganze Wohlgefallen Gottes liegt, das ist nur einer. Meine Seele hat an ihm Wohlgefallen. Und das hat Gott mehrere Mal bekannt, laut, damit Menschen das hören, mit Menschenstimme. Und Jesus hat gesagt, das war jetzt nicht für mich, das war für euch, damit ihr das glaubt. Aber bei dem ganzen Versagen, Geschwister, wurde Israel niemals aufgegeben. Er hat sie nicht aufgegeben. Und deswegen sagt der Apostel Paulus mit so einer großen Überzeugung, und wenn wir auch untreu sind, dann bleibt er treu. Und er hat der Gemeinde das Gleiche versprochen. Und ich sage zu dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und deswegen sehen wir in dieser Handlung Gottes Herz, unser Menschenherz, Gottes Treue, und das soll uns zum Vertrauen, zur Nachfolge und zur Freude an Gott bewegen. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Je mehr wir uns über Jesus freuen können, ich sage das fast wie eine Gleichung, je heiliger werden wir leben. Lass uns beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass deine Hand das Heil so lange vorbereitet hat. Mit und durch viele menschliche Schicksale und Erfahrungen warst du immer, der das Leben und Odem gibt, erhält, schafft, der das Heil schafft und der treu ist. Danke, dass es diese Beständigkeit gibt, den Halt gibt, und wir wollen das auch gerne sein. Dein Knecht wollen wir sein, in der Aufgabe deines Knechtes, mit dir die Erbschaft teilen, dir gehorsam sein und in deinem Namen reden können. Danke, dass du uns das anvertraust und ja, dass du der Treue bleibst, der alles auffängt, was wir nicht sind und nicht sein können. Amen.